Wort hat Herr Abgeordneter Schaff für die Fraktion Die Linke.
Hallo Leute, willkommen zu Folge 24 des Podcasts Zweite Reihe Links von und mit Christian Schaft. Hallo Schafti.
Hallo Lea.
Genau, und wir treffen uns heute mal wieder zusammen. Ne? Für die letzten beiden Male hast du mit Isa aufgenommen, jetzt bin ich wieder am Start, weil Isa nämlich ein Praktikum macht und jetzt 3 Monate lang nicht bei uns im Zings arbeitet. Schafti, wir haben uns ja gestern schon in Ilmenau getroffen, um den Geburtstag von Karl Zink, unserem Namensgeber, zu feiern und ihm zu gedenken. Warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, Karl Zink zu gedenken, einer regionalen historischen Figur?
Es gibt in der historisch-politischen Bildung diesen Satz, grabe, wo du stehst. Und was dahinter steht, ist sich tatsächlich auch nochmal mit der Geschichte, die wir natürlich auch irgendwie alle kennen, betrachten wir jetzt mal, wenn es konkret um Karl Zink geht, eben auch die Zeit des Nationalsozialismus. Wir haben das im Geschichtsunterricht gelernt. Wir haben uns danach jetzt auch in unserer politischen Arbeit natürlich damit auseinandergesetzt. Wir wissen um die Bedeutung, aber das ist dann oft alles ja, sehr groß und abstrakt. Und deswegen gibt es quasi den Ansatz zu sagen, man befasst sich mit lokalen historischen Figuren. Wir alle kennen natürlich auch die großen bekannten Namen, gerade wenn es um antifaschistischen Widerstand geht. Als Beispiel sei hier jetzt mal Sophie Scholl erwähnt. Aber damit ist quasi auch weit weg, was ist in dieser Zeit eigentlich hier passiert. Und das, sich mit dem, was ist hier passiert, auseinanderzusetzen, hilft auch dabei, das dann nochmal so ein bisschen mit seiner eigenen Region, aber auch sich da auch hineinzuversetzen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte. Und jetzt mache ich das mal am Beispiel von Karl Zink. Der wäre am 24. April 2023 113 Jahre alt geworden. Er ist 1910 in Zell-Mehlis geboren, dann mit 7 Jahren nach Ilmenau gekommen und musste beispielsweise auch dann seine Schule abbrechen, als er dann hier in Ilmenau war, weil sich seine Eltern eben nicht das Schulgeld leisten konnten, hat dann trotzdem eine Ausbildung gemacht. Also gibt es da auch nicht nur Bezüge zu antifaschistischem Widerstand, sondern auch zur Frage sozialer Gerechtigkeit. Aber um auf den Punkt hinauszukommen, dann zu sagen, er ist dann natürlich auch politisch aktiv gewesen, war Mitglied der Kommunistischen Partei, der Roten Hilfe, war im Arbeiterinnen-Sportverein aktiv und war auch aktiver Kriegsgegner und hat beispielsweise 1933, kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, hier Flugblätter verteilt beim Gabelbach-Rennen. Das kennen wir auch alle. Mhm. Jetzt kann man sich quasi im Kontext da mal in die Rolle versetzen. Ist da natürlich auch entsprechend dann, also Repression ausgesetzt gewesen, von der Gestapo verhaftet worden, war dadurch die Jahre danach gezeichnet, hat aber seinen Widerstand nicht aufgegeben. Und hat um den Kriegsbeginn und den Angriff dann auch Deutschlands auf Polen eben auch nochmal Flugblätter verteilt und klar auch gegen diesen Krieg dann auch Stellung bezogen und auch gegen Hitler und die Nationalsozialistinnen und wurde dann dafür festgenommen und dann im Alter von 30 Jahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mhm. Dafür, dass er etwas gemacht hat, was wir heute als Selbstverständlichkeit betrachten, nämlich Flugblätter in die Hand zu nehmen und die zu verteilen, was wir können, was er damals nicht durfte und dafür, wie gesagt, verurteilt wurde wegen Hochverrat und zum Tode verurteilt wurde und sich mit so einer Figur hier auseinander zu setzen, wo eine Straße nach ihm benannt ist, wo wir gesagt haben, sein politisches Vermächtnis wollen wir weitertragen, indem wir sagen, erinnern bedeutet auch immer handeln im alltäglichen politischen, haben wir uns mit ihm beschäftigt, weil das eben nochmal so deutlich macht, okay, was hätte ich eigentlich in diese Situation gemacht, einem Menschen, der hier gelebt hätte, da kann man sich viel besser hineinversetzen.
Genau das, was du sagst, und das ist auch das, was mich so aufwühlt dabei, dass er halt wirklich mit Anfang 20 angefangen hat, sich zu engagieren und eben, wie du gesagt hast, genau das Gleiche macht, gemacht hat, was wir auch heute noch tun, nämlich Flugblätter, also Flyer verteilen, Demos organisieren und er wurde dafür eben mit 30 Jahren ermordet. Und das ist gerade als junges Büro erinnert uns eben Karl Zink daran, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern dass jede Generation die neu verteidigen muss. Im Büro haben wir übrigens auch eine Kurzbroschüre zu Karl Zink, wo seine Biografie vorgestellt wird. Die wurde zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung erarbeitet und die ist hier kostenfrei auch erhältlich.
Genau, und auch in dieser Broschüre machen wir diesen Spannungsbogen nochmal auf. Erst nochmal so dieses, was bedeutet eigentlich dieses Grabe, wo du stehst? Dann so die biografische Darstellung des Lebens von Karl Zinks. Und zum Schluss gibt es nochmal einen Beitrag dazu, genau, was bedeutet eigentlich auch nochmal das Gedenken für unser politisches Handeln. Die ist auch online abrufbar, aber wir seid natürlich immer gerne eingeladen, die auch im Büro abzuholen.
Dann hatten wir am Wochenende den Landesparteitag der Partei Die Linke in Thüringen. Neben sehr vielen anderen Themen gab es auch einen Antrag zum Thüringer Bildungssystem. Und dieses Thema beschäftigt ja auch die Fraktionen aktuell sehr stark. Würdest du uns denn die aktuellen Themen einmal zusammenfassen für dieses Gebiet?
Wir sind in der Fraktion intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wir haben ja seit einiger Zeit eine Kampagne, die mit unter dem Slogan Thüringen überall gleich gut, weil wir keinen Gegensatz aufmachen wollen zwischen der Stadt und dem Land. Beides hat seine Berechtigung, beides hat seine unterschiedlichen Herausforderungen. Und wir haben jetzt einen Schwerpunkt im Mai. Wir haben am 10. Mai in Leinefelde-Worbis eine Veranstaltung zu dem großen Themenschwerpunkt Bildung. Dort wird es wesentlich um die Frage der Schulbildung gehen, auch weil das Schulgesetz gerade in der Debatte ist. Aber wir haben im Landtag eben gerade auch, gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung, eine intensive Diskussion hinter uns, aber auch noch vor uns. Wir wollen nämlich das Kindergartengesetz ändern. Da haben wir eine sogenannte kleine und eine große Novelle. Also Novelle bedeutet ja, ein Gesetz wird geändert. Ein Gesetzentwurf ist dann die Novelle. Diese kleine Novelle, genau, steht jetzt bevor. Die große kommt noch, aber auch das Thema Schulgesetz steht auf der Tagesordnung.
Genau, zum Thema Kindergartengesetz. Wie du sagst, es ist ganz aktuell. Voraussichtlich am Donnerstag wird das Gesetz in der letzten Lesung beraten und abgestimmt. Sag uns doch mal kurz, was beinhaltet dieses Gesetz und wie optimistisch bist du in Bezug auf die Abstimmung?
Unser Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben, also Rot-Rot-Grün, der beinhaltet im Wesentlichen, dass wir aus der praxisintegrierten Erzieherinnenausbildung, man kennt das unter der kurzen Abkürzung PIA, ich finde übrigens dann auch die Benennung der Erzieherinnen, die damit ausgebildet werden, ganz nett, das sind dann nämlich die Pianistinnen. Dieses Projekt war bisher ein Modellprojekt. Was ist das? Da geht es darum, die Ausbildung zum Beruf der Erzieherin attraktiver zu gestalten, eben beispielsweise durch eine viel intensivere Verzahnung der Theorieausbildung in der Fachschule mit der Praxisausbildung konkret in der Kindertageseinrichtung oder im Kindergarten. Und natürlich gibt es dazu auch eine entsprechende Vergütung und das Land finanziert den Trägern diese Vergütung. Damit soll erstmal einfach der Berufszweig attraktiver gemacht werden, auch über diese verkürzte und mit einer höheren Ausbildungsvergütung versehenden Finanzierung. Wie gesagt, das war bisher ein Modellprojekt. Das heißt, Modellprojekte sind auf eine gewisse Zeit begrenzt. Das endet jetzt. Wir wollen jetzt aufgrund der positiven Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das Projekt wirklich sehr gut angenommen wurde, das einfach auf die Dauer stellen und das thüringweit auch ermöglichen. Mhm. Das braucht A, ganz viel Geld. Das soll dann künftig bereitgestellt werden. Und braucht auch B, eine entsprechende gesetzliche Änderung, weil Modellprojekte eben im Gesetz so nicht verankert sind. Und deswegen wollen wir jetzt diese praxisintegrierte Erzieherinnenausbildung dort einpflegen. Das andere ist, und da sprichst du dann darauf an, wie optimistisch bin ich, es gab nicht nur einen Gesetzentwurf von uns, sondern eben auch einen von der CDU. Und die haben den Vorschlag gemacht, bei der Kindertagespflege nochmal was anzupassen. Nämlich Personen, die in der Kindertagespflege beruflich aktiv sind, die bekommen eine sogenannte Sachkostenpauschale. Und die soll aus Sicht der CDU erhöht werden, weil sich natürlich auch Kosten erhöht haben. Und das muss man jetzt beides zueinander bringen. Ich bin aber ganz optimistisch, dass wir das jetzt auf den Weg bringen und damit einen wichtigen Schritt machen für die Erzieherinnenausbildung. Aber mit dem Gesetz ist es dann nicht getan, wenn wir das abgeschlossen haben. Ich habe es schon gesagt, wir haben auch noch eine sogenannte große Novelle vor uns. Wie groß da die Einigungsbereitschaft dann sein wird, weiß ich nicht. Das wird uns dann die nächsten Monate begleiten. Da will ich nur kurz zwei Sachen nennen. Was steckt in dieser großen Novelle? Das eine ist Beitragsfreiheit. Für uns ein ganz großer und wichtiger Punkt, auch im Rahmen der Kampagne Thüringen überall gleich gut, sagen wir. Soziale Gerechtigkeit ist auch eine Frage der Bildung und das bedeutet für uns Bildung kostenfrei vom Kindergarten bis zum Meister oder zum Master. Und wir wollen halt das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr. Das ist Teil dieser großen Novelle. Und wir wollen auch den Betreuungsschlüssel verbessern. Also wie viele Kinder betreut eine Erzieherin im Bereich der frühkindlichen Bildung? Und da wollen wir den Betreuungsschlüssel entsprechend so anpassen, dass die Gruppen kleiner werden. Da sind, glaube ich, die, insbesondere mit Blick auf die Beitragsfreiheit, die politischen Debatten etwas schwieriger.
Genau, und in den nächsten Monaten wird euch auch, du hast es schon genannt, das Schulgesetz noch weiter beschäftigen. Das ist auch bereits eingebracht und wird aktuell verhandelt. Die CDU macht da auch bereits fleißig Stimmung dagegen und ich denke, es ist an der Zeit für einen kleinen Faktencheck. Dein Kollege von der CDU, Andreas Bühl, warnt zum Beispiel aktuell, dass Grundschulen im Ilm-Kreis schließen müssten, weil sie keine Zweizügigkeit gewährleisten können. Kannst du uns da mal aufklären, was es damit auf sich hat?
Ja, das Schulgesetz ist gerade im Landtag im Bildungsausschuss zur Debatte und wie du sagst, die CDU versucht jetzt in allen Landkreisen, nicht nur hier im Ilm-Kreis, das große Schreckgespenst an die Wand zu malen, dass jetzt massenhaft Schulen, also vor allem Grundschulen, schließen müssten. Es ist so, das neue Gesetz sieht vor, dass in Grundschulen künftig also eine Zweizügigkeit vorherrschen soll, also zwei Klassen gebildet werden können. Es ist aber nicht so, dass es davon keine Ausnahme geben kann. Es ist weiter eine Ausnahmeregelung vorgesehen, beispielsweise indem eine Grundschule, wo eine Regelschule auch am Standort ist, gemeinsam miteinander kooperieren. Oder auch vielleicht gemeinsam sich auf den Weg machen, eine Gemeinschaftsschule zu gründen. Warum ist das wichtig? Gerade an kleinen Schulen ist es halt eben so und auch an Grundschulen. Wenn ich nur eine Einzügigkeit habe und nur ein kleines Lehrerinnenkollegium, dann schlägt eine Lehrkraft, die krank wird, halt voll rein und dann fällt damit Unterricht entsprechend aus. Und wir wissen alle gerade um die Debatte des Unterrichtsausfalls, dass das nicht weiter geschehen kann oder darf und dass wir das verhindern wollen. Also beides, den Unterricht abzusichern, genauso wie eine gute Unterrichtsqualität zu sichern, das wollen wir mit dem Gesetz erreichen. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass dann aber jede Schule, die das nicht erfüllt, diese Zweizügigkeit von heute auf morgen zugemacht wird, sondern es gibt Ausnahmeregelungen, die gibt es übrigens jetzt auch schon seit der letzten großen Novellierung 2019, dass eine Grundschule mit einer anderen Schule kooperieren kann, um im Kollegium Personal auch so zu nutzen, dass Unterricht abgesichert werden kann oder sich eben auf den Weg macht zu einer Gemeinschaftsschule. Und vielleicht noch der letzte Punkt ist ganz wichtig, auch in dem Gesetz seit 2019 haben wir das Prinzip kurze Beine, kurze Wege, so ist es richtig, auch gesetzlich verankert, beispielsweise auch Zeiten ins Gesetz geschrieben, dass der Weg von zu Hause bis zu einer Grundschule 30 Minuten nicht überschreiten darf. Ja, und insofern gibt es da bereits Regelungen, die klar machen, wie genau dort eine Kooperation zustande kommen kann, aber auch was auch erfüllt sein muss, damit auch die Wege nicht zu lang werden für die Kleinsten in Schule. Und insofern ist das, was der Andreas Bühl gerade macht, aus meiner Sicht einfach nur eine Stimmungsmache, eine Angstmache, und er sollte einfach mal die Fakten im Gesetz zur Kenntnis nehmen, statt hier Eltern, Schülerinnen und Lehrkräfte unnötig zu verunsichern.
Okay, danke für diesen Faktencheck. Wir werden auf jeden Fall das Thema Bildung verstärkt in nächster Zeit aufgreifen, um auch zu zeigen, dass unser Vorschlag für ein neues Schulgesetz eben Fortschritte bringt für Kinder, Eltern und Lehrende. Es gibt noch ein anderes Thema, was jetzt im Plenum behandelt wird oder eingebracht wird. Das ist das Thema Nachhaltigkeitsinvestitionen. Hast du dazu noch ein paar Informationen für uns?
Genau, das mache ich jetzt mal schlaglichtartig. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausweiten, wenn sehr wir gerne auch intensiver in der politischen Debatte sind. Aber ganz kurz, hat es auch auf dem Landesparteitag am Wochenende gesagt, wir geben uns ja Klimaziele zum Beispiel nicht nur, um einfach irgendwie unsere Gewohnheiten zu ändern, sondern wir machen das, weil wir unsere Lebensgrundlage schützen müssen, weil die Klimakrise und der Klimawandel ist ja längst angekommen, wir sehen das auch hier. Da müssen wir gar nicht so weit gucken, also bis auch in andere Länder. Insofern müssen wir da einfach also schneller werden beim sozialen und ökologischen Umbau. Das kostet Geld und genau da wollen wir ran mit unserem Antrag für mehr Nachhaltigkeitsinvestitionen. Wir wollen dort beispielsweise das Kreditvolumen bei der Thüringer Aufbaubank erhöhen, damit dort Projekte beim sozial-ökologischen Umbau finanziert werden können. Und wir wollen einen Nachhaltigkeitsfonds einrichten mit bis zu 50 Millionen Euro, aus dem beispielsweise die Umstellung bei Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen auf erneuerbare Energien finanziert werden kann, wo aber beispielsweise auch Bürgerinnen konkret unterstützt werden, wenn die umstellen. Das Thema Wärmepumpe ist ja gerade in aller Ohren. Oder aber beispielsweise wollen wir auch in die Wärmenetze, beispielsweise im Bereich Geothermie, Wasserstoff spielt da eine Rolle, investieren, aber auch in die Speicherung von erneuerbaren Energien. Das ist jetzt alles erstmal so als Schlaglichter. Können wir beim nächsten Mal gerne intensiver darauf eingehen. Wichtig ist uns, wir wollen das Geld in die Hand nehmen, damit wir schneller werden im Bereich der Klimaneutralität und Klimagerechtigkeit.
Okay, dann bin ich gespannt, welche Debatten sich daraus ergeben. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja, und dann bleibt mir nur noch die letzte Frage. Welche Bücher hast du denn in letzter Zeit gelesen?
Ich hatte ja tatsächlich in den beiden Osterwochen, also in den Osterferienwochen, mal eine Woche lang Zeit zu lesen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass ich gar kein Buch habe, was ich da lesen könnte, weil ich kaufe immer nur ganz viele Sachbücher und selten Romane. Aber wenn dann Geburtstag noch mittendrin lag, hatte ich ganz gut Glück, dass ich auf einmal wieder ganz viele Romane in der Hand hatte. Und als letztes gelesen habe ich von Joshua Cohen das Buch Die Netanyahus. Tatsächlich ganz spannend. Ich fand es ein bisschen hektisch vom Schreibstil, aber trotzdem ganz spannend. Und zwar geht es darum, es ist so ein bisschen ein Mix aus Fiktion und Realität. Der fiktionale Charakter ist Ruben Blum, ein jüdischer Wissenschaftler in New York der späten 50er Jahre, an seiner Universität der einzige Jude. Und es soll an der Universität ein neuer Lehrstuhl eingerichtet werden. Und da gibt es eine Auswahlkommission. Und einer derjenigen, der ausgewählt werden soll, und da wird der Name dann, da geht es dann früh raus aus der Fiktionalität rein in die Realität, ist Ben-Zion Netanyahu, der Vater von dem israelischen Staatschef Benjamin Netanyahu. Und das ist dann tatsächlich eben der Realitätsteil, dass tatsächlich, also dass er damals in den späten 50er Jahren dann dort auch als Wissenschaftler tätig war. Und insgesamt geht es in dem Buch aber sehr viel um diese Frage, okay, was ist eigentlich jüdische Identität eben in der Diaspora? Vor allem eben auch spannend, so wenige Jahre erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Shoah. Und das ist ein ganz spannender Einblick in so unterschiedliche Sichtweisen, auch auf die Gründung des Staates Israels, aber auch generell die Frage quasi, wie jüdische Kultur, jüdisches Leben so einer Region, wo das bisher irgendwie nicht, also ja, wo die beiden quasi die einzigen sind, da auch andere vermeintlich aufgeklärte Personen auf die beiden als Juden gucken, ihnen Stempel aufdrücken und da auch mit Klischees spielen. Also insgesamt schon ein spannendes Buch mit der Sichtweise. Vielleicht manchmal auch ein bisschen verkürzt. Ich glaube, in einer Rezension wurde so ein bisschen gesagt, dass da schon mit Klischees geworfen wird. Ist schon so. Aber insgesamt, genau, auf jeden Fall lesenswert. Aber wie gesagt, aber auch ein bisschen hektisch vom Schreibstil. Aber genau, schaut einfach mal rein.
Okay, danke schön. Dann haben wir jetzt eine sehr kurze und knackige Podcast-Folge und verabschieden uns an der Stelle auch schon. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Zum Thema Pianistinnen. Ich habe von einem Grundschullehrer erzählt bekommen, er hätte gefragt, wie denn die Leute heißen, die Musik erfinden. Und die Antwort war Kommunisten.